C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Die Österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, kurz ÖFSE, hat im Rahmen einer Online-Veranstaltung am 2. Dezember 2020 eine Publikation präsentiert, den alljährlich erscheinenden Band Österreichische Entwicklungspolitik, Analysen, Berichte, Informationen, heuer mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Entwicklung. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Damit zur aktuellen Ausgabe der Publikation Österreichische Entwicklungspolitik. Digitalization for Development, Challenges for Developing Countries. Angesprochen werden darin unter anderem die technologischen Anpassungs- bzw. Innovationskapazitäten, digitale Anwendungen für Finanzdienstleistungen, globale Güterketten und Stadtplanung, aber auch die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsmärkte und Bildungssysteme. Die Ansätze zur Digitalisierung in den Ländern des Südens sind divers. Ermöglichen digitale Technologien eine schnelle, nachholende Wirtschaftsentwicklung für den globalen Süden oder tendieren sie dazu, menschliche Arbeit zu ersetzen und führen folglich zu Massenarbeitslosigkeit und verschärften sozialen Ungleichheiten? Bei der Online-Veranstaltung haben zu Fragen wie diesen miteinander diskutiert. Monika Kuffer von der Fakultät für Geo-Information Science and Earth Observation, ITC, der Universität Twente, Erwin Künzi von der Austrian Development Agency, kurz ADA. Er beschäftigt sich insbesondere mit Fragen des Technologietransfers. Außerdem Werner Ratzer, Michael Obrowski und Margarita Langthaler von der ÖFSE, weiters der Politikwissenschaftler Lukas Schlögl von der Uni Wien. Der Hintergrund zum Thema: Die Bedeutung von Digitalisierung im Kontext mit Entwicklungszusammenarbeit hat die Europäische Union längst erkannt und im Jahr 2017 in die Strategie Digital for Development gegossen. Und im Zuge der Corona-Pandemie hat die EU bereits im Juli 2020 10 Millionen Euro budgetiert, um in Ostafrika mit digitalen Lösungen Gesundheits- und Bildungsprogramme zu stärken. Während in den reichen Ländern des Nordens rund 86% der Menschen Zugang zum Internet haben, liegt dieser Prozentsatz in den Ländern des Südens nur bei rund 47%. In den sogenannten LDCs, den Least Developed Countries, sind nur 18% online. Man spricht daher von einer Digital Divide, einer digitalen Trennung. Um digital nicht abgehängt zu werden, sind massive Investitionen in LDCs nötig. Ein weiterer Aspekt zur Digital Divide: Die meisten digitalen Unternehmen sind im Norden angesiedelt. Dorthin fließen somit Gewinne und Daten aus dem Süden ab. Margarita Langthaler ist die Moderatorin der Veranstaltung vom 2. Dezember.
Frau Kuffer ist Assistenzprofessorin an der Fakultät für Geoinformation Science and Earth Observation an der Universität of Twente. Sie forscht zu Urban Remote Sensing und insbesondere zum Monitoring von informellen Stadtteilen und Slums und zur Analyse von Stadtentwicklungsdynamiken mit Hilfe von Remote Sensing sowie zu räumlichen Statistiken und Modellierungen. Sie haben in Ihrem Beitrag zur Publikation Österreichische Entwicklungspolitik dargelegt, welche Möglichkeiten und Potenziale der Einsatz digitaler Technologien für Stadtentwicklung im globalen Süden birgt. Und insbesondere hier geht es um die Entwicklung von armen Vierteln und Slums. Es sind damit aber auch sehr große Risiken verbunden. Können Sie uns diese Dynamik zwischen Potenzial und Risiko näher erläutern?
Vielleicht eine ganz kurze Zahl, um auch zu sehen, worüber wir reden, über die massive urbane Entwicklung des globalen Südens, wo der Hauptschwerpunkt des enormen Bevölkerungswachstums stattfinden wird, auch in Zukunft stattfinden wird, mehrheitlich auch in Gebieten, die im Englischen als deprived urban areas, vielleicht auch im Deutschen als Slums bezeichnet werden, gerade in Afrika. Schätzungsweise laut UN Habitat ungefähr 60% der urbanen Bevölkerung leben in Gebieten, wie im Beispiel hier Kibera in Nairobi, wo die Bewohner kaum Zugang haben zu Infrastruktur, wo die Lebensbedingungen sehr schwierig sind und auch die Gesundheitslage sehr schwierig sind.
Durch Covid-19 haben sich Probleme in Slums zugespitzt, etwa die Frage der Sicherheit und die Versorgung mit Lebensmitteln, sagt Kuffer.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit sind eigentlich genug Basisdaten zur Unterstützung von Maßnahmen vorhanden. Was wissen wir über die Gebiete? Sind die Daten eigentlich, mit denen auch internationale Organisationen, wie zum Beispiel die UN oder andere Akteuren arbeiten, sind die Daten wirklich verfügbar und auch aktuell? Und wir sehen halt eine massive, das Problem in den Daten, dass also wirklich grundsätzliche Daten in verschiedensten Bereichen fehlen.
Dazu nennt Monika Kuffer ein Beispiel.
Also ich habe die letzten zwei Tage sehr viel Kontakt mit Kollegen aus dem Ministerium in Sudan verbracht, wo wir derzeit auch versuchen, die Digitalisierung und die geografische Information für das Ministerium zur Umsetzung von Planungsprozessen zu verstärken. Und das sehen wir, dass im Prinzip Digitalisierung eigentlich nicht vorhanden oft ist und auch Entscheidungen oft getroffen werden, ohne wirklich gute Datengrundlagen zu haben.
Dazu nennt Monika Kuffer ein Beispiel aus Mumbai, Indien.
Als ein Beispiel, wie schief auch die Daten sind, teilweise ist ein sehr berühmter Slum, der Ravi Slum, wo die Prognosen extrem auseinandergehen auf den verschiedenen Datengrundlagen. Also lokal wird geschätzt, dass ungefähr 800.000 Menschen bis zu 1 Million in diesem roten umgrenzten Gebiet leben. Die Zensusdaten sind viel, viel niedriger. Wenn man sich allerdings globale und auch die besten globalen Bevölkerungsmodellierungen anschaut, wie vielleicht einige kennen, WorldPop, was also momentan eigentlich das beste und das zumindest detaillierteste Bevölkerungsmodell ist, und die Daten überlagert, kommt man auf eine Bevölkerung von 50.000 in dem roten Gebiet. Und man sieht, dass da ein starker Bias in vielen Daten existieren, gerade in Armutsgebieten.
Künstliche Intelligenz und Algorithmen, so Monika Kuffer, würden bei der Erfassung von urbanen Slumgebieten versagen, weil sie darauf programmiert werden, Formen von Stadtgebieten westlicher Prägung zu erfassen.
Was wir momentan versuchen, ist, alternative Algorithmen zu entwickeln, die besser darauf trainiert werden, auch gerade die Armutsgebiete zu extrahieren, weil ein großes Problem ist mit den Daten, die derzeit vorhanden ist, die werden in Bevölkerungsmodellierungen eingebaut. Das heißt, in diesen globalen Bevölkerungsmodellierungen werden Armutsgebiete systematisch unterschätzt. Und sie werden immer noch stärker systematisch unterschätzt, je mehr eigentlich diese eigentlich sehr innovativen Daten, wie zum Beispiel diese Microsoft-Daten, vorhanden sind.
Über mögliche Risiken im Zusammenhang mit erhobenen Daten und Digitalisierung sagt Monika Kuffer abschließend.
Die Frage der Risiken und die Frage, die wir uns sehr stark stellen, wie sollen eigentlich Armutsgebiete dargestellt werden? Wie viel Informationen wollen wir eigentlich preisgeben? Und welche Darstellungsmöglichkeit verhindert eigentlich, dass zu viel Informationen auch in die falschen Hände kommt? In Hände, die zum Beispiel dazu führen, dass Gebiete vielleicht als Entwicklungsmöglichkeit angesehen werden, dass die Leute im Prinzip die Bulldozer vor den Türen stehen und über Nacht herausgeschmissen werden, was sehr häufig passiert. Das ist zum Beispiel in Nairobi auch im Bereich von Covid-Lockdown passiert, obwohl die Regierung eigentlich ein offizielles Erlass hatte, das nicht geschehen darf, ist es passiert von einer anderen Regierungs- oder also vom öffentlichen Sektor, wo wir auch befürchten, dass verbesserte Datengrundlagen vielleicht auch solche Maßnahmen verstärken könnten.
Sagt Monika Kuffer. Damit zum Politikwissenschaftler Lukas Schlögl.
Er beschäftigt sich intensiv mit den Auswirkungen von Digitalisierungsprozessen auf Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Löhne, vor allem im globalen Süden. Herr Schlögl, soweit ich die Diskussion kenne, gibt es hier eine sehr lebhafte und oft auch kontroverse Debatte, die unterschiedliche Auffassungen beinhaltet. Das Spektrum reicht von Ansätzen, die in der Digitalisierung per se ein Instrument zu nachholender wirtschaftliche Entwicklung sehen, zum Beispiel durch Produktivitätssteigerungen oder auch durch massiv verbesserten Marktzugang. Und andere Stimmen sind wieder pessimistisch und verbinden Digitalisierungsprozesse vor allem mit massivem Jobverlust und einem weiteren technologischen Rückstand. Wie sehen Sie die Situation?
Ich möchte ein bisschen die These vertreten, dass vieles an dem Paradigma der technologischen Kluft des Digital Divide weiterhin Gültigkeit hat und weiter wichtige Probleme artikuliert, weiter auf die globale und auch Stratifizierung innerhalb von Ländern von Technologienutzung aufmerksam macht, aber dass wir uns gleichzeitig beginnen müssen, stärker mit dem Phänomen der technologischen Verdrängung, der Technologieangst zu einem gewissen Grad und auch den zum Teil disruptiven Arbeitsmarktimplikationen vom technologischen Wandel, dass wir uns dem widmen müssen.
Lukas Schlögl verweist, wie in seinem Beitrag zum ÖFSE-Band, zunächst auf ein Werk der Politologin Pippa Norris aus dem Jahr 2001.
Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide. Und ich habe das aufgeschlagen, ein bisschen gelesen, mir angeschaut, wie war der Diskurs da vor 20 Jahren. Wie Sie vor langer Zeit schon angekündigt haben, es ist auch damals schon kontrovers diskutiert worden.
Schlögl bringt ein technoskeptisches Zitat von Pippa Norris.
The emerging internet age may reinforce disparities between post-industrial economies at the core of the network and developing societies at the periphery. Also eine Verstärkung schon existierender Disparitäten zwischen dem Zentrum und der Peripherie. Sie merken allein schon an dieser Peripherie-Zentrumsterminologie, dass das ein bisschen ein älteres Buch ist. Gleichzeitig sagt Norris auch, der globale Norden könnte vielleicht eher die notwendigen Investitionen mobilisieren in technologische Infrastruktur und das könnte zu einem Auseinandergehen dieser Kluft führen und ärmere Länder may fail to catch up. Also da wird diese Vorstellung vertreten, dass die dann sozusagen nicht Schritt halten können. Ähnliche Einschätzungen übrigens, wenn Sie in die Literatur der internationalen Organisationen und die Think-Tank-Literatur dieser Zeit hineinsehen, die OECD, das UNDP hat da ganz ähnliche Berichte zum Thema Digital Divide herausgegeben. Norris beleuchtet aber auch die techno-euphorische, techno-optimistische Seite und sagt, naja, es könnte doch auch so sein, the Internet may allow societies to leapfrog stages of technological and industrial development. Die könnten also vielleicht da Phasen überspringen. Das ist übrigens ein Thema, das gerade sehr stark, glaube ich, zu sehen ist im aktuellen Diskurs, technologischen Diskurs, auch Entwicklungsdiskurs. Die Vorstellung, dass sozusagen auf diesem Stufenprozess der Entwicklung dieser technologische Fortschritt es erlauben könnte, da eben sozusagen Sachen zu überspringen, direkt von ohne eine zum Beispiel Bankomatinfrastruktur aufzubauen in den mobilen Zahlungsverkehr oder digitalen Zahlungsverkehr einzutreten und Ähnliches.
Oder, so Norris damals weiter, könnte das Internet möglicherweise auch ziviles Engagement und global Bildung befördern?
Gut, also Norris hat uns diese zwei Camps sozusagen ein bisschen dargestellt. Die Wahrheit ist, dass diese Debatte schon viel, viel älter ist. Ich werde nicht groß darauf eingehen, aber im Prinzip beschäftigen uns diese Fragen seit der industriellen Revolution. Wenn Sie zurückgehen in die Texte von David Ricardo, von Karl Marx und so weiter im 19. Jahrhundert, da ging es immer zentral um die Frage, wie das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Maschinerie und Arbeitskräften ist, ob das ein komplementäres oder substitutives Verhältnis ist und ob sozusagen die disruptive Innovation letztlich nicht allen zum Vorteil gereicht oder ob sie starke Verwerfungen und Ungleichgewichte in der Gesellschaft schafft.
Disruption wäre immer schon Bestandteil modernen Wirtschaftswachstums gewesen, sagt Schlögl.
Es stimmt aber auch, glaube ich, das, was die Pessimisten oder Skeptiker einwenden, dass es Tendenzen zum Beispiel der Lohnstagnation, der Ungleichheit und Ähnlichem gibt, dass eben Verwerfungen aus dem technologischen Wandel entstehen und die sah man ja auch in der industriellen Revolution.
Wie sieht aber nun die Lage 20 Jahre nach Norris' Buch aus? Es gäbe noch immer eine gewisse digitale Kluft zwischen nördlichen und südlichen Ländern. Andererseits habe es aber einen enormen digitalen Catch-up gegeben, insbesondere in Lateinamerika und Asien, meint Lukas Schlögl.
Und selbst in vielen bevölkerungsreicheren Ländern in Afrika ist es der Fall, dass heute zwischen 20 und 40 oder sogar 50% der Bevölkerung zumindest zeitweise das Internet verwendet, zumindest wenn wir den Statistiken der ITU, der Telecommunications Union, vertrauen können. Und ein letztes Thema, das ich hier noch anschneiden möchte, ist, dass es gleichzeitig auch technologische Entwicklungen gibt, die darauf hindeuten, dass viele Bereiche, in die sich die entwickelnde Welt spezialisiert hat, denken Sie an den Textilbereich zum Beispiel, gerade dabei sind, technologisch ersetzbar zu werden. Da gibt es ganz spannende Entwicklungen zum Beispiel, die zeigen, dass man Textilien gut zusammenstellen kann. Insgesamt ist die Automatisierbarkeit der Arbeit im globalen Süden wahrscheinlich wesentlich größer, natürlich auch der technologische Catch-up langsamer.
Und Lukas Schlögl sagt abschließend:
Ich glaube, man kann die These vertreten, dass es durchaus diesen Catch-up in Bereichen gibt. Das gilt am wenigsten natürlich für die least developed countries. Das gilt aber auf jeden Fall schon für die lower middle income countries. Das gilt ganz deutlich zum Beispiel für Südostasien, für Lateinamerika. Es gibt auch Ansätze von Leapfrogging. Das bringt viele neue Herausforderungen. Ich gehe auf einige in dem Artikel ein. Die haben weniger mit diesem Strohmann-Argument der technologischen Arbeitslosigkeit per se zu tun und vielmehr mit komplexen Problemen aus technologischer Verdrängung. Und es gibt aber auch neue Chancen. Und da sind wir sozusagen wieder bei der alten Dichotomie von Norris und davor. Ja, das stimmt. Die Digitalisierung verspricht Produktivitätsgewinne. Oft werden die sehr, sehr ungleich verteilt. Ja, sie verspricht auch den Einstieg in Branchen mit geringeren Fixkosten, aber zum Teil mit hohen Humankapitalvoraussetzungen. Und sie verspricht möglicherweise auch eine Art Green Growth oder, wenn man so will, Postindustrialisierungsweg.
Sagt der Politikwissenschaftler Lukas Schlögl. Dann stellt Margarita Langzahler den dritten Diskutanten an diesem Abend vor.
Erwin Künzi ist Leiter des Referats Themen und Qualität der Austrian Development Agency und er arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und hat sich dabei intensiv mit Fragen des Technologietransfers beschäftigt. Herr Künzi, wir haben jetzt zwei Zugänge aus unterschiedlichen Disziplinen und Bereichen gehört. Sie kommen von der Seite der Praxis der Entwicklungszusammenarbeit und es befinden sich ja hier viele Akteure in der schwierigen Situation. Einerseits das Potenzial der Digitalisierung, von dem wir jetzt auch einige Beispiele gehört haben, nützen zu wollen, aber andererseits auch die Risiken, die negativen Auswirkungen, vor allem der Ungleichverteilung der Benefits minimieren oder auch kompensieren zu müssen. Wie geht denn die ADA, wie geht denn die Entwicklungszusammenarbeit mit dieser großen Herausforderung um?
Wir stehen jetzt nicht unbedingt vor der Herausforderung abzuschätzen, ob durch Digitalisierungsdynamiken Arbeitsplätze verloren gehen. Wir arbeiten im ländlichen Raum in erster Linie. Wir haben es zu tun mit einer Bevölkerungsgruppe, die 70-80% und mehr in der Landwirtschaft tätig sind. Es gibt eigentlich gar keine Arbeitsplätze, außer denen in der Landwirtschaft, die verloren gehen könnten. Und wir haben eine enorm hohe Arbeitslosigkeit von dem her gesehen. Und wenn dadurch Digitalisierung irgendeine Dynamik in die wirtschaftliche Entwicklung und in den Arbeitsmarkt hineinkommt, dann ist das durchaus auch positiv zu sehen in diesen Räumen. Also es geht wirklich für uns eher um die Frage der Inklusion. Wie können Projekte unter Einsatz oder unter Förderung von Digitalisierung so gestaltet und genutzt werden, dass sie auch wirklich für alle eine Verbesserung bringen? Wir beschäftigen uns in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und insbesondere in der ADA natürlich auch schon ein bisschen länger mit der Frage der Digitalisierung und dem Digital Divide. Angefangen um die Jahrtausendwende, würde ich meinen, und vielleicht seit 2016, seit dem Weltbankbericht zur globalen Entwicklung, der auch dem Thema Digitalisierung gewidmet war, ein bisschen intensiver. Im aktuellen Dreijahresprogramm 2019 und bis 2021 wird explizit darauf hingewiesen, dass Digitalisierung für uns schon ein Instrument ist, das wir nutzen wollen, um die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit zu verbessern.
Die Erhebung von Daten und das Monitoring und Evaluieren von Projekten sind somit für Erwin Künzi Einsatzmöglichkeiten der Digitalisierung in der EZA. Und er gibt ein Beispiel aus Uganda.
Ein recht interessantes Beispiel ist eines, wo wir in Kooperation mit zwei Unternehmen, eines in Europa, eines in Uganda, energieeffiziente Öfen, die gekoppelt sind mit einer Stromversorgung über Photovoltaik, versuchen zu fördern, die Anwendung zu fördern. Das Problem bei solchen Technologien ist immer, dass die sehr teuer sind in der Anschaffung und dadurch für viele Haushalte nicht in Frage kommen, zu nutzen. Über Pay-as-you-go, digitale Bezahlmodelle, ist es möglich, so eine Art Ratenzahlung zu organisieren mit digitalen Zahlungen über die Nutzung von einem simplen Mobiltelefon. Aber man kann wie bei einer Bezahlung von Leistungen im Vorfeld, bevor man die Leistung konsumiert, kann man sich dieses Gerät, diesen Ofen und auch die Solarzelle freischalten lassen. Also ich zahle einen kleinen minimalen Beitrag und habe dann über 2 Stunden Zeit, dieses Gerät zu nutzen. Dann wird es freigeschalten über Internetkommunikation.
Erwin Künzi beschreibt ein weiteres Digitalisierungsprojekt aus Kenia.
Das ist ein Versicherungsprodukt im Endeffekt, das über dieses Projekt angeboten wird in Kenia. Und zwar wird der Ausfall von Regen versichert. Nicht der Ernteausfall, sondern der Ausfall von Regen. Und das funktioniert über einfache Regensensoren, wie wir sie kennen bei den Autos mit den Scheibenwischern, die dann automatisch angehen. Da wird, wenn über eine längere Periode kein Regen fällt und dieser Sensor nicht anspringt, der elektrisch versorgt wird über ein Solarpanel, tut das automatisch eine Zahlung auslösen von der Versicherung an den entsprechenden Haushalt.
Sagt Erwin Künzi von der ADA. Im Anschluss an die 3 Inputs der Expertinnen hat sich das Publikum mit Fragen und Anmerkungen beteiligt. Elke Schreik meldet sich zu Wort.
Und zwar ist es ja so, dass die EU gerade auch versucht, im Bereich der Digitalisierung den USA nachzukommen, China nachzukommen, was strategische Autonomie im digitalen Bereich, digitale Souveränität angeht, eigene Startups zu entwickeln, also eigene Digital Giants eventuell auch zu entwickeln. Das heißt, da tut sich ja sehr viel, auch was digitale Wirtschafts- und Industriepolitik angeht. Und gleichzeitig wird auch an einer neuen Strategie zu den Beziehungen EU und African Union gearbeitet, wo auch Digitalisierung ein wichtiger Punkt ist. Ist noch der Digital Divide dann. Und ich frage mich, ob da dann nicht auch die Gefahr besteht, dass die EU versucht, hier auch Afrika zu verwenden. Da gäbe es ja dann viele Daten. Wenn man die Leute dann noch besser vernetzt, digital vernetzt und diese Daten dann verwendet wieder für die Entwicklung eigener Digital Giants. Man braucht das ja für AI etc., braucht man Daten. Und hier eben meine Frage, ob es hier dann nicht verschiedene Interessen der EU gibt, die dann nicht unbedingt jetzt dieser neuen Strategie EU-Afrika zuträglich sind.
Monika Kuffer bezieht sich in ihrer Antwort auf das Sammeln von Daten durch Forscherinnen in Slums afrikanischer Megacities.
Da sieht man eine unglaubliche, vielleicht auf Deutsch eine Sättigung der Bewohner, dass von ihnen Daten eigentlich nur entnommen wird und Daten nie zurückkommen. Da ist eine unglaubliche Frustration von lokalen NGOs, dass wir Forscher, gerade Forscher aus dem globalen Norden, immer wieder vorbeikommen und die Leute damit beschäftigen, dass wir Daten entnehmen. Die Menschen allerdings nie eine Veränderung für sich wahrnehmen, für die Zeit eigentlich, die dazu beitragen und auch überhaupt kein Zugang zu Daten besteht. Also ich bin zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einer Gruppe, die nennt sich Community Mapper, die sehr stark versucht, Menschen aus Slums auszubilden, Daten selber zu generieren und die Daten in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, auch wir wollen für uns selbst sprechen, wir wollen Daten in unserer Hand haben, wir wollen die Ownership haben von den Daten.
In Bezug auf Digital Giants ergänzt Lukas Schlögl.
Also man ja vielleicht die These vertreten könnte, wir brauchen das afrikanische Amazon oder wir brauchen sozusagen, vielleicht sollte sich auch die Entwicklungszusammenarbeit insofern involvieren, als man solche Plattformen schafft. Und M-Pesa ist zum Beispiel genannt worden. Das ist ja eine dieser großen Erfolgsstories. Und ich gehe in den Text ein bisschen drauf ein. M-Pesa wird angeboten von einem Telekom-Unternehmen namens Safaricom. Safaricom ist das profitabelste Unternehmen momentan auf afrikanischen Kontinent, hat einen Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro. Wenn Sie das vergleichen mit ähnlich großen Firmen, stellt Safaricom ca. 6.000 Leute direkt an. Andere Unternehmen, die einen ähnlichen Umsatz generieren, stellen ein X-faches an. Ja, also ich habe das zum Beispiel verglichen mit der Supermarktkette Pick n Pay, die ist in Südafrika stationiert. Die hat ca. den doppelten Umsatz und beschäftigt 50.000 Leute.
Daraus, so Schlögl, erwachse allerdings auch die Frage,
welche Art von ökonomischen Schieflagen bringen diese Technologiegiganten nicht nur in Europa, sondern auch im Entwicklungskontext?
In einer Schlussrunde spricht Moderatorin Margarita Langthaler Erwin Künzi von der ADA an.
Wir haben gehört jetzt heute Abend, dass es viel Potenzial gibt und große Risiken. Und was uns interessiert ist, was es braucht an Rahmenbedingungen, aber auch an Strategien, an Politiken, um dieses Potenzial der Digitalisierung für den globalen Süden nützen zu können, ohne die Schieflagen, die hier auch mehrfach erwähnt wurden, zu verstärken oder vielleicht idealerweise, um den Schieflagen sogar entgegenzuwirken.
Ich würde eine Lanze brechen für mehr Regulierung. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber mehr regulieren auch, um den Wettbewerb zu regulieren, beziehungsweise in irgendeiner Form zumindest wünschte ich mir, dass die Politik stärker eingreift in den eben sehr unregulierten Markt in vielen Fällen und dieser Markt entspielt diesen Giants eher in die Hände als nicht. Also diese Deregulierung, die nutzen die in erster Linie und machen es sehr schwer für andere, für kleinere Plattformen entsprechend sich zu positionieren.
Abschließende Hinweise. Die Publikation Österreichische Entwicklungspolitik, Analysen, Berichte, Informationen kann man über die folgende Website beziehen, www.ofse.at. Man kann der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung auch auf Facebook folgen. Unsere nächste Sendung gibt es wie immer am zweiten Mittwoch des Monats um 18.30 Uhr auf Radio Orange 94.0 und ständig als Podcast auf www.zentrum3.at bzw. c3radio.podhost.de. Auf Wiederhören sagt Jürgen Plank. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.